Unser Wohlergehen hängt eben auch davon ab, wie gut es unserem Mikrobiom geht. Also das hat dann Auswirkungen auf sowohl unser Immunsystem, wie stark das halt ist, aber auch auf unsere Stimmung und Stressresistenz. Ja, und die Qualität und Quantität von den Mikroben, die wir da eben so in unserem Darm kultivieren, können wir jetzt eben dadurch bestimmen, was wir essen, aber auch wie gut wir schlafen und natürlich auch, was wir noch für Medikamente nehmen, weil die natürlich dann auch wieder entgegenwirken können. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Kräuternote Podcast. Ich habe ja schon in den letzten Jahren super gerne, dann im Winter quasi, mir mein eigenes Sauerkraut fermentiert. Und an sich, ne, nutzen wir auch echt eine Menge Fermente im Alltag, so von Kaffee und Schwarztee gehört ja dazu, zu den fermentierten Lebensmitteln, Bier natürlich, Oliven und eben auch Schokolade oder genau, neben Sauerkraut kennt man dann ja auch noch Kimchi oder eben entsprechend die Salzgurken. Und ja, bei den gekauften Sachen, gerade beim Sauerkraut, darf man ja eben auch ein bisschen aufpassen, weil es nicht unbedingt dann wirklich fermentiert ist, was man da bekommt, weil es eben zusätzlich oder generell dann pasteurisiert ist und damit ja da auch kein Leben mehr drin ist. Also von daher lohnt sich da selber machen wirklich sehr. Ja, aber jetzt habe ich mich eben auch gefragt, hey, wie sieht es dann eigentlich mit der Fermentation von Wildkräutern aus? Wie funktioniert das und welche sind dafür gut geeignet? Und ja, was kann ich alles Fermentiertes aus Wildkräutern machen? Und darum soll es heute gehen. Ich teile also heute mit dir meine neuesten Erkenntnisse, was das Fermentieren von Wildkräutern angeht. Und warum sollte man jetzt überhaupt erstmal fermentieren, ne? Also Punkt 1 ist es natürlich eine Methode des Haltbarmachens. Das heißt, ja, wenn dann eben jetzt im Sommer vorwiegend die Pflanzen in ihrer Hochblüte stehen, sozusagen auch von den Nährstoffen her am meisten enthalten und die im Winter dann nicht mehr verfügbar sind, ist das halt eben auch eine Variante, sie haltbar zu machen. Und das eben zum Teil ohne Verlust von Nährstoffen und Inhaltsstoffen. Denn ja, selbst trocknen oder eben auch einkochen oder andere Dinge würden ja einfach immer zum Verlust führen. Und es ist auch eine super gute Konservierungsmöglichkeit, wenn es keinen Strom oder Kühlschrank gibt. Also, das eine bedingt ja das andere, ne? Ohne Strom kein Kühlschrank. Und so kann man eben perfekt in der Hochsaison der Pflanzen diese sozusagen sich für den Winter konservieren, um dann auch noch in den Genuss ihrer wertvollen Inhaltsstoffe zu kommen. Und nicht nur werden eben diese wertvollen Inhaltsstoffe der Pflanzen bewahrt, sondern gleichzeitig zum Teil sogar ihr Geschmack verändert, eigentlich verbessert, weil ja, eben es auch eine gewisse Umwandlung an Stoffen gibt dabei. Also im Prinzip entwickeln eben fermentierte Kräuter nochmal ganz andere oder auch intensivere Aromen und auch ganz neue Texturen. Und es kann auch helfen, ja, gewisse Antinährstoffe, die vielleicht noch enthalten sind, abzubauen oder eben zu verringern, die zum Beispiel eben die Aufnahme von Mineralstoffen hemmen können oder so vielleicht auch nicht so super gut genießbar sind. Und des Weiteren hat es dann eben auch einen Vorteil für die gesunde Darmflora, die eben durch die enthaltenen Laktobakterien gefördert wird. Und die Lebensmittel werden nicht nur leichter verdaulich, sondern auch sicherer, da ja eben die Bildung schädlicher Mikroben sozusagen unterbunden sind, weil eben wir die nützlichen Mikroben, die wir für die Fermentation brauchen, diese stärken wir, die sind dann eben stärker präsent und daher haben dann schädliche Mikroben gar nicht mehr so viel Platz. Und also in den Fermenten herrscht zum Teil ein pH unterhalb von, also noch saurer als 4,6 und da wachsen eben wohl für uns keine schädlichen Bakterien mehr. So, also wir veredeln unsere Nahrungsmittel noch weiter und machen Nährstoffe eben besser bioverfügbar und konservieren die wertvollen Pflanzeninhaltsstoffe für Zeiten, wo die Pflanzen eben nicht unbedingt frisch vorhanden sind. Plus, es tut unserer Darmgesundheit gut. Also richtig viele Vorteile. Von daher denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall, sich näher mal mit der Fermentation auch von Wildkräutern zu beschäftigen. Was passiert jetzt bei der Fermentation? Also durch die Gärung werden dann eben auch die Pflanzenzellwände aufgebrochen und letztendlich dann Kohlenhydrate, also Zucker, in Säuren umgewandelt. Und daher sprudeln die Fermente dann eben auch und werden saurer. Und wenn das Ganze halt mit Luft passiert, also unter aeroben Bedingungen, so nennt man das dann, kann dabei auch Alkohol entstehen. Es werden eben, ja, Bestandteile auch weiter zerlegt, also zum Beispiel Proteine und Aminosäuren. Dadurch werden die ja auch dem Körper dann leichter zugänglich. Und ja, dieser Abbau eben durch die Mikroben erzeugt dann in den Lebensmitteln, in den Kräutern auch ja, neue oder andere Geschmacksrichtungen und Nährstoffe, die eben sonst eigentlich gar nicht entstehen können. Also es gibt ja so verschiedene Gärverfahren. Da gehen wir jetzt nicht wahnsinnig genau weiter drauf ein, aber also es werden ja entweder Hefen oder Bakterien und Hefen sozusagen rangezogen. Da kann man dann schon mal unterscheiden. Und es gibt dann eben zum Beispiel Hefen, die ja Alkohol erzeugen. So wird dann eben Wein oder Bier hergestellt. Oder dann gibt es die Milchsäuregärung. Die wird dann zum Beispiel bei der Fermentierung von Kraut oder Kimchis verwendet. Und da erzeugen dann eben die Bakterien die Säuren. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch eine Kombi aus Bakterien und Hefen. Die kommt zum Beispiel bei Sauerteig, Kombucha oder eben den Kefirs, also Wasser- oder Milchkefir, zum Einsatz. Und dann wird halt noch unterschieden zwischen aerob und anaerob, also mit oder ohne Luft. Und aerob, also mit Luft, das fördert dann eben das Wachstum von Essigsäurebakterien. Und die braucht es eben zum Beispiel für die Herstellung von Kombucha, Essig natürlich oder auch Sauerteig. Und anaerob fördert man Milchsäurebakterien und die sind dann eben essentiell für die Herstellung von Kimchi oder Krautfermenten oder so generell sauer eingemachtem. Ja, und je wärmer es halt ist, desto schneller gärt es an sich. Und wenn man nachher die Gärung so ein bisschen anhalten möchte, dann ja, also dass man quasi den Status quo des Ferments so lange wie möglich erhält, kann man es eben in den Kühlschrank stellen. Jetzt kann man noch unterscheiden zwischen Wildfermentation und kultivierten Fermentation. Das heißt, bei kultivierten gibt man dann eben absichtlich sozusagen bestimmte isolierte Kulturen wieder dazu. Und bei den Wildfermentationen nutzt man einfach die natürlich vorkommenden Bakterien und Hefen, die ja auf den Oberflächen von allen Pflanzen vorkommen. Also genauso gut eben auch auf unseren Wildkräutern. Das heißt, bei Wildkräutern handelt es sich in der Regel eigentlich auch um eine Wildfermentation. Und dann spricht man noch von den SCOBYs, das sind die Symbiotic Culture oder auch Colony of Bacteria and Yeast. Das ist dann eben so diese symbiotische Gemeinschaft von Hefen und Bakterien, die für die Herstellung und Fermentation von Kombucha und Milch- und Wasserkefir verwendet wird. Also wenn du das mal hörst, SCOBY, dann bedeutet das einfach diese Hefen- und Bakteriengemeinschaft. Kommen wir nochmal zu ein paar gesundheitlichen Aspekten von Fermenten oder eben auch von Wildkräutern. Also mit beidem, so oder so. Ne, es geht ja jetzt darum, ja auch durch das Sammeln von Pflanzen einfach auch eine Vielfalt an Pflanzenfasern einfach in unserer Ernährung zu bekommen, ob man die dann roh, gekocht oder fermentiert zu sich nimmt, am besten eben in so einer Mischung, weil das sind dann die sogenannten Präbiotika für die mikrobiellen Probiotika, also sprich für die Bakterien in unserem Darm. Und ja, wie gesagt, wir enthalten ja viele tausend verschiedene Mikroben, eben unser sogenanntes Mikrobiom. Das gibt es ja sowohl auf der Haut, aber eben auch im Darm. Und wenn wir jetzt eben dafür sorgen, dass da eine Menge gute Bakterien reinkommen, zum Beispiel durch unsere Fermente oder einfach den Genuss von Wildkräutern, also hier sozusagen auch Probiotika zuführen, dann ist es so eine Art, ja man sagt auch Kolonisationsschutz, also wir ja, packen quasi eine ganze Menge nützliche Bakterien in unseren Darm rein und schützen uns dadurch auch vor schädlichen Bakterien, weil die quasi keinen Platz mehr haben. Und diese Präbiotika sind dann eben die Nährstoffe für die Probiotika, also wie gesagt, das sind dann eben Ballaststoffe. Und das sind dann eben zum Beispiel Pflanzenfasern. Und von daher ist es eben nicht unerheblich, sondern wirklich wichtig, möglichst eine große Vielfalt in die Ernährung zu bekommen, eben mit verschiedenen Pflanzenfasern auch, weil das dann auch eben einen ja, ein breiteres Spektrum an guten Bakterien in unserem Darm entstehen lässt, das sich ansiedeln lässt und das dann einfach mal zu mehr Darmgesundheit und damit auch zu einem guten Immunsystem führt. Denn ja, unser Wohlergehen hängt eben auch davon ab, wie gut es unserem Mikrobiom geht. Also das hat dann Auswirkungen auf sowohl unser Immunsystem, wie stark das halt ist, aber auch auf unsere Stimmung und Stressresistenz. Und zum Teil brauchen wir auch einfach bestimmte Bakterien in unserem Mikrobiom, um dann eben entsprechende Nährstoffe auch verstoffwechseln zu können, um die dann wirklich aufschlüsseln und eben verwerten zu können. Ja, und die Qualität und Quantität von den Mikroben, die wir da eben so in unserem Darm kultivieren, können wir jetzt eben dadurch bestimmen, was wir essen, aber auch wie gut wir schlafen und natürlich auch, was wir noch für Medikamente nehmen, weil die natürlich dann auch wieder entgegenwirken können. Und ansonsten gilt es dann, das Mikrobiom ordentlich mit Wasser und Pflanzenfasern zu versorgen. Und da kann man dann eben einfach alles ja, zu sich nehmen, was halt so um einen herum wächst und was, ja, was einem gut schmeckt und was man gern isst. Ja, welche Wildkräuter kannst du jetzt fermentieren und welche vielleicht nicht? Also wie gesagt, generell gibt es welche, die man einfach besser roh essen sollte. Das sind dann die, die man sicherlich auch so einfach als Wildkräutersalat isst. Oder eben so ganz zarte Kräuter oder Blüten, weil die sich dann schwer fermentieren lassen, da sie ja dadurch auch ein bisschen an Struktur und natürlich auch an Geschmack auch verlieren eventuell. Und ja, das heißt, die sind dann eben eher besser frisch zu essen oder zum Teil vielleicht noch ja, durch Trocknen zu konservieren oder einfach eben durch Extraktion, also zum Beispiel eine Tinktur. Aber roh bleiben eben, wie gesagt, Inhaltsstoffe und Geschmack auf jeden Fall am besten erhalten. Was man aber auch machen kann, ist, dass man die Kräuter halt eben trocknet und dann seinem Ferment, zum Beispiel auch anderen Gemüsefermenten, noch als Gewürz beigibt. Und man kann natürlich auch aus seinem Sauerkraut zum Beispiel dann einfach so ja, ein paar Wildkräuter, zum Beispiel Giersch oder sowas, noch beisetzen, um dafür interessante Aromen zu sorgen. Wie gesagt, Blüten isst man auch besser eher roh, aber die Knospen hingegen kann man, so wie Löwenzahnknospen oder ja auch andere Knospen kann man dann eben zum Beispiel vom Bärlauch wieder wunderbar so als Ferment ansetzen. Das ist dann so wie Kapern anzusehen im Prinzip. Ja, kochen kann man natürlich Wildkräuter halt auch. Darf dann eben einfach immer nur bedenken, dass natürlich einiges an, ja, an Inhaltsstoffen oder eben auch gerade die wilden Anteile, die da drauf sitzen, sozusagen die lebendigen Teile, dann natürlich nicht mehr lebendig sind. Und ja, beim Fermentieren ist das schon mal ein bisschen besser und dann entwickelt sich eben auch vielleicht noch so eine andere Geschmacksnuance, so ein bisschen mehr Umami nennt man das ja, ne? So dieses, naja, herzhaft ist immer nicht das richtige Wort, da ist ja noch viel mehr drin, es ist nicht nur herzhaft, aber eben so ein spezieller herzhafter Unterton noch. Und natürlich wird es auch saurer. Und weil jetzt eben so fermentiert ist, dann natürlich sauer wird, ist das jetzt nicht wirklich irgendwie ne, eine volle Mahlzeit sozusagen, sondern es sind halt immer so Beigaben. Also man packt dann halt immer noch so ein bisschen was zu anderen Gerichten einfach dazu zum Beispiel und kann das dann auch ganz gut noch mit, ja, noch ein bisschen was Süßem oder auch ein bisschen Fett irgendwie ergänzen. Einfach dann auch, um den Geschmack ja zu verstärken oder zum Beispiel auch noch dran zu denken, dass die fettlöslichen Vitamine auch in irgendwas gut gelöst werden können. Eine andere Variante, jetzt also nicht nur so dieses, ja, so wie Sauerkraut, dieses Laktofermentieren, ist dann auch noch die Fermentation von Getränken. Da gibt es ja auch einiges, also wie gesagt, Kombucha, Wasserkefir, man kann da irgendwie so eine Art Molke draus machen, Fassbrause, ja, generell einfach ein wild gebrautes Getränk kreieren oder auch Met würde dazu zählen. Und also am besten geeignet jetzt so für Wildkräuter sind dann eben diese zwei verschiedenen Varianten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also sprich, Punkt 1 arbeitet man mit Salzlake und da gibt es jetzt eben so zwei verschiedene Wege, wie man dann zum Ziel kommen kann. Und dann finde ich gerade, weil ich habe auch noch so einen Wasserkefir im Kühlschrank zu stehen und möchte damit auf jeden Fall jetzt mal rumexperimentieren, ja, dann finde ich eben die fermentierten Getränke, also in diesem Fall zum Beispiel den Wasserkefir, noch sehr spannend. Was man noch so als Tipp auch immer im Hintergrund behalten darf, Also gerade bei den Wildfermenten sind das ja sozusagen immer unterschiedliche Qualitäten, die da entstehen. Und das heißt, wenn man da mal ein gutes Ferment hinbekommen hat, dann kann man eben diese Lake und einen Teil davon, also kann man sich dann so ein Zehntel auch aufheben oder so, gleich wieder für das nächste Ferment zum Animpfen verwenden. Dann, ja, überträgt man sozusagen die Bakterien, die einem geschmeckt haben, schon mal in seinem Ferment, was man erzeugt hat, gleich wieder in die nächste Kultur. Und was man auch noch bedenken darf, ist, dass zum Beispiel manche Pilze oder Gemüse oder eben auch Wurzeln relativ wenig eigene Mikroben obendrauf haben. Das heißt, die sollten generell so ein bisschen mit so einer aktiven Lake eben auch beimpft werden. Und da kann man, wie gesagt, ja, so die Lake halt von einem anderen erfolgreichen Ferment nehmen oder eben ein bisschen Sauerkrautsaft oder auch Sauerteig. Wie macht man jetzt also so eine Salzfermentation? Das heißt, ja, in dieser Fermentation kultiviert man sich ja quasi die Milchsäurebakterien, die dann eben den Zucker verstoffwechseln und daraus dann eben Kohlensäure erzeugen, wodurch das Ferment halt sauer wird. Und dafür setzt man eben so eine Salzlake an. Und ja, da hat man halt im Schnitt nimmt man so 2,5-prozentige, 2 bis 4-prozentige Salzlaken. Und man hat jetzt eben zwei Varianten, wie man vorgehen kann. Man kann eben einerseits ja, die Kräuter oder das Gemüse klein schneiden und dann halt mit dem Salz kneten, bis dann eben Flüssigkeit entsteht. Also durch das Kneten bricht man ja die Zellen auch auf und die Nährstoffe kommen sozusagen auch mit den entsprechenden Hefen und Bakterien in Kontakt. Und diese Flüssigkeit entsteht, die dann auch ja, gleich eben zur Bedeckung des Fermentes dient. Und wenn die halt eben nicht reicht, dann muss man das halt auch nochmal so mit 2,5-prozentiger Salzlake oder so aufgießen. Und also wie gesagt, man knetet das, schaut, wie viel Flüssigkeit da ist. Es gibt ja solche Fermentationsgewichte, solche Glasstücken, die man dann drauflegen kann. Vielleicht auch noch so ein Kohlblatt drunter, das wirklich eben dann diese kleinteiligeren ja, Kräuter oder Gemüseteile wirklich in der Flüssigkeit bleiben. Dann beschwert man das halt mit so einem Glasgewicht und gießt dann eben notfalls nochmal auf, sodass auf jeden Fall die Flüssigkeit so bis einen Zentimeter irgendwie dann unter, bis knapp unter dem Rand halt von dem Glas steht und dann schraubt man das halt zu. Also möglichst so ein Fermentationsglas, was dann eben auch die Säure nach außen, also die Kohlensäure nach außen lässt, sprich das Gas nach außen lässt. Der zweite Weg ist halt einfach generell, ja, das Material quasi in Stücke zu schneiden, in kleinere, und dann einfach direkt mit der Salzlake aufzugießen. Das kann man halt auch mit Wildpflanzen gut machen oder auch Wurzeln. Möhren würden da auch noch reinfallen sozusagen. Und der erste Weg wäre eben ganz schlau für Kohlarten, würde aber auch für Giersch oder auch Bärlauch funktionieren. Also eben generell bei Pflanzen oder Gemüsen, wo dann durch das Kneten auch wirklich schnell eine Flüssigkeit entsteht. Und diese zweite Variante, wo man das jetzt also einfach nur in Stücke schneidet und dann direkt mit Salzlake aufgießt, da kann man dann auch zur Sicherheit mal schon so eine 4-prozentige Salzlake nehmen, also ein bisschen höher rangehen, als bei der, wo man das vorher auch noch gut verknetet hat. Ja, und das kann man dann eben geschlossen erstmal im warmen Zimmer bei Zimmertemperatur sozusagen, aber möglichst ohne direktes Sonnenlicht stehen lassen, so mindestens 5 Tage oder so. Ja, und dann nach einer Woche kann man mal schauen, wie weit das eben schon so ist und dann vielleicht noch in einem kühleren Raum oder eben, ja, ein bisschen stehen lassen oder man lässt es auch eine Woche länger stehen und kann dann, wenn man meint, dass es soweit fertig fermentiert ist, dann in den Kühlschrank stellen, weil da wird ja dann so die Fermentation auf dem Niveau ungefähr gehalten, wo es halt ist, ne? Also sprich, sobald so der Geschmack und die Säure sozusagen erhalten ist, die man haben möchte, bricht man eben den Fermentationsprozess dann ab, in dem Sinne, dass man ja auch den Fermentationsdeckel, wenn man ihn drauf hat, sozusagen abschraubt und dann einen richtigen Deckel draufschraubt und dann in den Kühlschrank stellt. Je länger man natürlich fermentiert, desto intensiver wird der Geschmack und desto saurer wird es auch. Und ja, je größer halt natürlich das Fermentationsmaterial, desto länger ist auch eine Fermentation dann eventuell notwendig. Also die Fermentation im Kühlschrank wird nicht wirklich hundertprozentig gestoppt, ne? Aber sie wird halt so weit verlangsamt und runtergefahren, dass es so ein bisschen wie so ein Stopp ist und dadurch einfach das Ganze halt noch mehrere Monate dann wunderbar im Kühlschrank haltbar ist. Man sollte natürlich dann immer drauf schauen, auch vor Nutzung, ne? Dass da nicht irgendwie, dass es doch ungewöhnlich riecht oder sich Schimmel gebildet hat. Es gibt ja auch diese Karmhefe, die da oben drauf sein kann, die ist halt nicht unbedingt genießbar. Deswegen, wenn es nur so eine kleine Menge ist, kann man die auch quasi mit, ja, wegmachen, trotzdem noch sein Ferment genießen. Wenn man so ein Kohlblatt noch oben drüber hat, dann kann man damit ja wahrscheinlich auch die Karmhefe quasi schon mit entfernen und das Ferment darunter ist dann in der Regel noch verwendbar. Wenn es jetzt natürlich aber schon eine größere Menge ist, dann macht es auch Sinn, das Ferment jetzt nicht unbedingt noch zu benutzen. Ja, und dann gibt es halt eben auch noch Wasserkefir. Wie gesagt, das sind so gröbere, kleinere Nuggets irgendwie so, die so wie kleine Gelee-artige Nuggets, die dann eben aus der Symbiose von den Hefen und den Bakterien bestehen. Und die verstoffwechseln halt, also die ernähren sich von Haushaltszucker, also Glucose und Fructose. Und diese Mikroben darin, die helfen uns aber auch bei der Verdauung. Also Wasserkefir gehört auf jeden Fall auch zu den Probiotika, wo der positive Effekt auf unseren Verdauungstrakt definitiv bestätigt wurde. Und die Mikroben kommen eben auch trotz der Magensäure im Darm an. Und da kann man eben auch nochmal richtig rumexperimentieren. Ich glaube, ich werde das demnächst mal ausprobieren, irgendwie so mit Apfel und Giersch oder Giersch und Zitronenmelisse oder einer Zitronenscheibe oder vielleicht auch mit Minzsorten und einer Zitronenscheibe irgendwie so. Das habe ich vor, das werde ich jetzt demnächst mal probieren. Ich lasse euch dann wissen, wie es funktioniert hat und sagt mir gern, was ihr vielleicht schon mal für leckere Wasserkefir-Sorten für euch hergestellt habt, wenn ihr damit auch schon Erfahrung habt. Und was ich sonst nochmal jetzt ausprobieren werde, ist auf jeden Fall, ich habe ja auch auf dem Balkon in einigen Töpfen ein bisschen Giersch und Spitzwegerich drin. Das werde ich mal in Salzlake ansetzen. Lasst mich auch da gern wissen, was bei euch demnächst ja ausprobiert werden darf. An sich sind eben verschiedene Kräuter geeignet, also ja, solche Blätter wie Löwenzahn oder Brennnessel oder auch Beifuß, eben so die stabileren Blätter, ne? Und ja, auch wilde Rauke oder Bärlauch. Und eben Spitzwegerich eignen sich da super gut. Aber man kann auch Gundermann oder Schafgarbe nehmen. Vogelmiere funktioniert auch wenn sie so zart ist. Und ja, und generell eben so Nadelbaumspitzen. Und natürlich kann man auch alle möglichen Gartenkräuter zum Fermentieren verwenden. Also von ja, Schnittlauch über Oregano, Basilikum, dann auch Minze oder Salbei. Kann man ja alles mal ausprobieren. Und natürlich auch einfach Wildkräuter und Gartenkräuter mischen. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass man ja auch Wildkräuter für Tee fermentieren kann. Wie gesagt, Tee ist ja auch ein Ferment. Und da kann man dann eben sozusagen sich eine Art Ersatz für Schwarz- oder Grüntee herstellen, indem man eben verschiedene Wildkräuter so fermentiert und dann daraus Tee macht. Und dabei kann man dann ja auch nochmal ganz andere Aromen freisetzen, die man sonst einfach, wenn man die Kräuter nur trocknen würde, nicht erhalten würde. Und für fermentierten Tee, ja, eignen sich auch eben Brennnesseln, Minze, Spitzwegerich, Gundermann, natürlich auch Salbei und dann eben Zitronenverbene oder Zitronenmelisse, aber genauso gut natürlich auch Brombeer- oder Himbeerblätter. Und um das zu machen, also um seine Teeblätter so zu fermentieren, sammelt man halt die Kräuter und lässt sie dann eben auf einem Tuch so ein bisschen anwelken. Und ja, nach 2-3 Stunden oder so, das muss ja nicht lange sein, nimmt man dann eben ein paar von ihnen jeweils und rollt sie zusammen und schneidet sie dann so in kleine Streifen und knetet sie dann eben. Oder man kann da auch mit so einem Nudelholz oder wie heißt das hier, diese Teigausrollhölzer für Plätzchen zum Beispiel, ja, so ein bisschen plattrollern. Und damit bricht man ja eben auch wieder die Blattstruktur auf, damit dann eben sozusagen die Mikroben an die Inhaltsstoffe kommen für die Fermentation. Und Ja, da legt man die Kräuter halt wieder auf ein sauberes Tuch, besprüht sie halt nochmal so ganz wenig wie mit so einer Sprühflasche, ne, für Pflanzen oder so ganz leicht nochmal mit Feuchtigkeit und rollt dann dieses Tuch einfach wieder zusammen und kann es dann in so eine, ja, vielleicht auch in so eine Plätzchendose, ne, diese Metalldosen, die man so hat, also in so eine Dose, die man eben möglichst luftdicht verschließen kann, quasi reintun. Also dieses zusammengefaltete Tuch, ne, was man vorher so zusammengerollt und irgendwie zusammengefaltet hat. Und dann lässt man die Kräuter eben einfach so bei Raumtemperatur in der Dose irgendwie so knapp 3 Tage stehen und hat dann fermentierte Kräuter. Die sollten sich dann so ein bisschen dunkler verfärbt haben und dann kann man die ja vollständig trocknen, zum Beispiel eben auch so bei unter 40 Grad im Backofen, den man so am besten so ein bisschen offen lässt oder auf einem Dörrgitter oder einem Dörrautomaten. Oder auch einfach draußen im Schatten irgendwo oder im Zimmer, aber eben gut belüftet. Also der Raum sollte gut belüftet sein, dass man es halt einfach schafft, sie wirklich schnell zu trocknen. Und danach können sie halt luftdicht und dunkel aufbewahrt werden. Und dann einfach genauso wie ja, andere Teekräuter eben ja, als Kräutertee aufgegossen werden. Und wenn du jetzt nicht nur Tee trinken möchtest, sondern natürlich auch noch wissen möchtest, was kannst du jetzt mit deinen fermentierten Kräutern so anstellen, habe ich jetzt hier noch so ein paar Inspirationen für dich. Und zwar kannst du die ja genauso wie frische Kräuter auch wunderbar mit Butter vermischen und dann halt eine interessante Kräuterbutter daraus herstellen. Oder auch die fermentierten Kräuter kann man wunderbar in einen Wildkräuterpesto einbauen. Also einfach mit Olivenöl und Nüssen und vielleicht ein bisschen Knoblauch zu einem Pesto verarbeiten. Und man kann es auch nutzen, um dann so Dips oder Soßen draus zu machen, so Wildkräutersoßen. Zum Beispiel, indem man das dann mit Joghurt oder Frischkäse anrührt und sich damit halt ja eine leckere Wildkräutersoße eben für alle möglichen Gerichte herstellt oder auch für Pasta. Und generell eignen sich so fermentierte Wildkräuter natürlich wunderbar einfach als Topping auf ja, anderen Gemüsen, zum Beispiel auf Kartoffeln, auf Suppen oder anderen Gerichten, ebenso als Beilage quasi, um da einfach nochmal so eine spezielle Würze und ein ja, interessantes neues Aroma mit drauf zu packen. Und generell kann natürlich, so wie andere Wildkräuter, auch eben noch die fermentierte Wildkräuternote dann in Salate reingepackt werden. Ja, ich hoffe, das konnte dir jetzt ein bisschen Inspiration sein. Und jetzt, wo es gerade so sommerlich warm wird, haben wir das beste Wetter zur Verfügung, um ja, in unseren Wohnungen quasi die entsprechenden Fermentationsexperimente zu starten. Wie gesagt, ich lasse dich auf dem Kräuternote Instagram-Kanal wissen, wie was funktioniert hat und was ich so ausprobiert habe. Und ich würde mich super freuen, auch von dir zu hören, was du schon mal ausprobiert hast oder was deine Lieblingsrezepte bezüglich Fermentation von Wildkräutern oder auch Wasserkefir sind. Und ansonsten, oder gerade mit diesen vielen Fermentationsexperimenten, bleib und lebe weiterhin wild und würzig und wir hören uns beim nächsten Mal, deine Anja.